Also Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr schon mal einen Geist gesehen? Oder vielleicht ein UFO? Hattet ihr schon mal eine schlimme Vorahnung? Oder eine gute? Und das, was ihr geahnt habt, ist dann wirklich eingetroffen? Glaubt ihr an Bigfoot? Oder den Yeti? An Nessie oder an Kobolde und andere Fabelwesen? Seid ihr der Meinung, dass es auf unserem Planeten noch mehr gibt, als das, was wir mit unserem bloßen Auge wahrnehmen können? Dass wir in den unendlichen Weiten des Universums nicht alleine sind? Dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Denn unser kleiner Podcast hier beschäftigt sich genau mit diesen Dingen. Wir sind keine Wissenschaftler oder Parapsychologen. Nein, wir sind einfach nur neugierig. Hallo Freunde des Außerirdischen, des Übersinnlichen und des Mystischen. Heute bei mir im Podcast zu Gast zwei ganz besondere Menschen. Zum einen der charismatische Buchautor Markus Ilewski, über den ihr in den letzten beiden Podcasts schon viel erfahren konntet. Zum anderen Werner Beetz, Buchautor und Portalforscher. An was Werner Beetz aktuell forscht und über was er in seinen Büchern schreibt, das erfahrt ihr hier und heute. Viel Spaß. Vielleicht fangen wir damit an, Werner Beetz. Auf jeden Fall, wie gesagt, sehr schön, dich kennenzulernen. Ich habe gerade ein Video von dir gesehen auf YouTube, Portale, eine persönliche Erfahrung. Magst du vielleicht ein bisschen was erzählen über dich?
Ja, natürlich. Ich betreibe diese Themen eigentlich schon seit meiner Jugend. Habe dann in den 1990er Jahren das etwas intensiviert, begann Vorträge zu halten, bin bei der AAS eingestiegen, also bei der Vereinigung von dem Erich von Däniken, und habe dann meinen Verlag gegründet 1999 und inzwischen die Forschungen weiter, seit ich das hauptberuflich mache, weiter intensiviert. Und dann kamen wir eben auf das Thema Kräfte aus dem Nichts, auch eines meiner Bücher. Und über dieses Thema haben wir dann einige weitere Besonderheiten entdeckt, physikalische Kräfte. Wir waren oft auch am Untersberg und in anderen Regionen, wo man denen begegnen kann. Und daraus ist dann diese Portalforschung entstanden, die jetzt unser und mein Schwerpunkt ist.
Sehr interessant. Wie bist du denn, was sind denn deine Erlebnisse mit dem Untersberg? Wir haben ja von Markus Ilewski schon einiges gehört vom Unterberg, sehr Spannendes. Was sind denn deine Erlebnisse beim Untersberg, am Untersberg?
Persönlich, ja, ich hatte natürlich auch schon persönliche Erlebnisse mit dem Markus zusammen sogar. Ich denke nur dran, als wir am Veitelbruch standen und mit dem Kamerateam und plötzlich dieses Licht auftauchte, was sich auf und ab bewegt hat, nicht wie ein Stern, sondern es ist gewandert wie ein Stern, hat sich aber auf und ab bewegt dabei. Das war also schon sehr interessant. Das war nämlich auch auf einer fest auf Stativ stehenden Kamera so zu beobachten. Das war also, wir haben nicht geschwankt oder den Kopf bewegt. Das kann man definitiv ausschließen. Auch die Geschichte, ja, teilweise decken sich eben die Geschichten, weil ich mit Markus zusammen da war, als er fotografierte und hat mir auch freundlicherweise die Bilder dann mal zur Verfügung gestellt für einen Vortrag. Und plötzlich war alles hinter einem Schleier, der Wald, in den er hinein fotografierte. Und nach mehreren Bildern hat er sich wieder aufgelöst. Das sind interessante Erlebnisse, die eigentlich zumindest so etwas, das bestätigt unsere Vermutung und unsere Erfahrung, dass hier Kräfte am Werk sind, ja, eigene Erlebnisse am Nixloch auf deutscher Seite, das haben wir gesucht mit den Koordinaten, mit GPS. Es war nicht möglich, diese Stelle zu finden mit den Daten, mit den Koordinaten, weil das GPS uns in einem größeren Radius ständig rundherum geführt hat. Als wir es dann gefunden hatten, inzwischen finde ich das natürlich auch ohne GPS-Gerät, aber als wir es gefunden hatten, haben wir festgestellt, dass dort das GPS komplett spinnt. Und als wir es 2 Tage später vorführen wollten, hat das GPS funktioniert. Das ist auch eine Erfahrung, die wir an anderen Orten schon mehrfach gemacht haben, und zwar genau an Orten, die eben auch in historischer Hinsicht interessant sind, zum Beispiel Templerkapellen, alte Kultorte. Letzte Erfahrung im letzten Jahr bei einer kleinen Exkursion hier bei mir in der Nähe, wo ich zu Hause bin, da ist das GPS praktisch Fahrstuhl gefahren. Also wir haben uns über 200 Meter auf und ab bewegt, obwohl wir am Platz standen und guten Satellitenempfang hatten.
Aha, sehr interessant. Hast du von diesen Lichtern, von denen ihr berichtet, davon hat mir Markus schon erzählt, der hat es mal so kurz angeschnitten, gibt es davon Aufnahmen? Habt ihr die irgendwo veröffentlicht oder habt ihr die noch?
Ich persönlich habe sie nicht, das Kamerateam müssten sie noch haben von der Produktionsgesellschaft. Das war damals eine professionelle Produktionsgesellschaft, die dabei waren. Die haben die Lichter auch dann mal vergrößert und haben die untersucht und haben gesagt, es waren keine Sterne, definitiv. Die Flugbewegungen, die waren eher die einer Drohne, aber für eine Drohne waren die Dinger viel zu hell. Weil für einen langen Zeitraum, also die hätten Scheinwerfer haben müssen.
Ja, es ist sehr interessant für diese Produktion. Für was war diese Produktion? War das für so eine Art Doku über euch oder über den Untersberg oder um was ging es da?
Ja, das war eine kleine Doku, wo wir beide beteiligt waren für den Mythenmetzger.
Ah, für den Mythenmetzger. Den guck ich mir auch sehr gerne an. Das ist wirklich sehr interessant,
natürlich.
Was der raus hat. Ja, sehr schön. Immer spannend. Bist du und Markus, seid ihr öfter unterwegs zusammen?
Wir waren eigentlich bisher nur am Untersberg gemeinsam unterwegs. Wenn wir uns dort getroffen haben, ja, mitunter auch bei den Tagungen, die dort stattfanden, da haben wir das zum Anlass genommen. Oder eben, wenn ich hingefahren bin, wie zu diesen Drehaufnahmen damals, vor, glaube ich, 3 Jahren war es. Aber wir wollen das ausweiten. Wir wollen also, ja, wir haben jetzt Pläne, der Markus und ich. Wenn die Grenzen wieder offen sind, dann würden wir gerne in Tschechien mal die Burg Huska oder Hauska näher untersuchen, auch mit unserer Technik, die der Markus ja schon mal besucht hat und hat bei mir im Verlag ein kleines Büchlein darüber veröffentlicht. Also die ist für unsere Portalforschung äußerst interessant.
Vielleicht möchte Markus ein bisschen was darüber erzählen, was ihr da vorhabt.
Ja, also Portalforschung, ja. Also wie gesagt, also wir sind ja damals zusammengekommen eben mit den Untersbergforschungen. Und ja, da ich ja eh schon, wie gesagt, Romane und Sachbücher schreibe, ist es ja auch von externen Experten oft vielleicht eine sehr gute Sache, wenn da einfach mit technischen Messgeräten mal drangegangen wird, wie wir auch in den letzten Podcasts mal gesagt haben. Und ja, zum Thema Huasca, ja, ich hatte damals, ich denke im 2017er oder 2018er Jahr, hatten wir immer wieder so Geschichten eben von gehört, von da gibt es ein Schloss, wo vermutet wird oder wo die Einheimischen erzählen, dass es dort in die, ja, in die Abgründe zur Hölle geht, dass dort Eintritte in Innererde sein sollen, dass dort mysteriöse Dinge vor sich gehen. Und bei solchen Dingen werde ich immer mal hellhörig. Und ja, dann war es schlussendlich so weit, dass wir in die Tschechei gefahren sind und uns dort umgesehen haben, mit den Einheimischen gesprochen haben und auch selber recherchiert haben. Und da sind wir unter anderem auf sehr interessante und auch ja zum Teil sehr erschreckende Ergebnisse gekommen. Und diese Reise wurde damals auch von mir abrupt abgebrochen. Und ja, daraus ist eine kleine Broschüre entstanden, die ich beim Werner veröffentlicht habe. Und wir haben uns dann dieses Jahr dann eigentlich dazu entschlossen, dass wir ja da einfach verstärkt nochmal hinfahren. und dann weitere Forschungen unternehmen. Ja.
Wie werden diese Forschungen aussehen? Was habt ihr da genau vor?
Ja, da klinke ich mich gerade mal ein, weil die Technik, die betreiben wir. Also wir haben seit diesem Projekt Kräfte aus dem Nichts, haben wir eine Technik entwickelt, die besteht einfach aus einem handelsüblichen Notebook mit einer Software, die in dem Bereich auch der hörbaren Frequenzen eigentlich schwerpunktmäßig arbeitet. Wir haben bisher immer die Frequenzen so bis 20, 24.000 Hertz hier abgescannt und haben dabei festgestellt, dass es da eben deutliche Anzeichen gibt für entweder Impulse, die von Bergen ausgehen, also technische Einflüsse schließen wir dann immer aus, indem wir das vorher abchecken, oder auch erhöhte Frequenzen in dem ganzen Gebiet, also eine erhöhte Leistung, einfach irgendeine Sendeleistung, die irgendwo herkommt. Das sind solche Spots und die decken sich eben mit diesen merkwürdigen Erscheinungen, mit diesen historisch bedeutenden Orten, gerade in dem Bereich Kultorte, Templer und so weiter. Und wir wollen das jetzt, bevor wir nach Tschechien fahren, noch ausweiten auf den Bereich Mikrowelle. Da bin ich gerade am Sondieren und suche passende Geräte oder habe schon was gefunden. Wir wollen das in den Bereich Mikrowelle noch ausdehnen, wollen auch da hineinscannen, da der Markus kann da vielleicht noch was zu sagen, auch an den Orten öfter gesundheitliche Beeinträchtigungen auftreten. Also Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel. Und das erleben wir immer wieder, seit wir uns speziell mit diesen Orten beschäftigen. Und das hat möglicherweise etwas mit erhöhter Mikrowellenstrahlung an diesen Orten zu tun.
Vielleicht möchte Markus da anknüpfen?
Ja, also das mit diesen Symptomen, wie ich sie nenne, ja, körperlicher Natur, das ist ja immer wieder der Fall. Wie im ersten, zweiten Podcast ja damals schon berichtet, also auch am Untersberg, wenn man, so wie es mir ergangen ist, ja, beim allerersten Besuch, wie dieses Zeitphänomen stattgefunden hat, wo ich Kopfschmerzen hatte, Übelkeit hatte und eine Desorientierung da war, ja. Da gibt es ja viele solche Berichte, und aber nicht nur am Untersberg, sondern ja auch in Schloss Huasca, wie wir waren. Das war eine ganz verrückte Story schlussendlich, denn wir hatten auch einen Autounfall beim Hinfahren. Ja. Und beim Schloss selber kann ich auch nur berichten, also Übelkeit, wir waren zu zweit dort. Eine Bekannte von mir, eine Forschungskollegin, die hatte selber sehr ein ungutes Gefühl, die wollte sofort wieder nach Hause, wo ich aber noch überredet habe und mich hat es dann selber erwischt mit, ja, ungutem Gefühl, Schwindel vor allem und ja, bis zu Erscheinungen, die wir hatten, die wir gesehen haben, die wir bis heute noch nicht einordnen können, wo man sehr wohl vermuten kann, dass auf solchen Orten irgendetwas vor sich geht, vielleicht in Richtung Mikrowelle, vielleicht in andere Richtungen, das weiß ich nicht, das wissen wir vielleicht alle noch nicht. Und das ist das Spannende in dieser ganzen Forschung auch für mich, denn es gibt ja auch diese Berichte von diesem Hoia Baciu-Wald in Rumänien, wo ein kreisförmiges Objekt vielleicht mal gelandet ist und wo man berichtet, dass UFOs reinfliegen, wo die Leute ebenso von Anomalien berichten, wo Leute verschwinden. Und dahingehend war es auch spannend, da ist ein Forschungskollege von mir hingefahren, ja, und ich habe da vor 2 Jahren mal ein kurzes Statement veröffentlicht und der sagt im Prinzip nichts anderes, dass auf diesem Platz irgendeine physikalische Anomalie vor sich geht, dass das Bewusstsein der Menschen verändert. Ja. Und das ist das Spannende. Und deshalb bin ich schon gespannt auf die weiteren Forschungen in Richtung Mikrowellen oder was es sonst noch so gibt. Ja.
Du hast von seltsamen Erscheinungen gesprochen, die ihr hattet. Kannst du darauf ein bisschen näher eingehen?
Ja, wir sind wie wir am Schloss waren. Das ist uraltes Schloss. Und rundherum um diesen Schloss ist ein großes Moor, ein großer Wald angelegt. Ja. Und es gibt überall so Ritualplätze in der Waldgegend, die an den Horrorfilm Friedhof der Kuscheltiere erinnern. Diese Ritualplätze sind sehr groß. Es ist auch etwas untertunnelt. Und wie wir dort waren und diese Ritualplätze besucht haben, hat meine Forscherkollegin Stimmen gehört, Schreie im Wald. Ich hatte Schatten gesehen im Wald, die ich nicht zuordnen konnte. Und solche Dinge hatten wir beobachtet.
Das ist ja gruselig. Dieses Schloss, von dem ihr sprecht, das ihr besuchen möchtet, was ist die Hintergrundgeschichte von diesem Schloss? Gibt es da irgendwas Spezielles, was dort vorgefallen ist? Oder hat das eine spezielle Geschichte, dieses Schloss? Oder diese Burg?
Im Prinzip sind sehr viele Mythen und Legenden, die sich um diese Burg eigentlich handeln. Ja. Das ist eine ehemalige Ritterburg, die eigentlich ja nicht weit von Prag weg ist und wo früher ein gefürchtetes Adelsgeschlecht schlussendlich beheimatet war dort. Und es wird berichtet, dass es in diesem alten Schloss eben spukt, Geister, Gespenster und kopflose Mönche sollten dort auch gesichtet worden sein. Vieles Unheimliche hat sich dort eben zugetragen und man sagt sich ebenso nach, dass einige Besucher wahnsinnig wurden, Menschen sogar verschwunden sind und ja, so seit Jahrhunderten im Prinzip sich das Grauen in diesen Mauern festgesetzt hat. Unter der Burg selber wird auch berichtet von einer bodenlosen Schlucht oder einem Schlund, der ins Unendliche hinabgehen soll. Ja. Und das soll angeblich das Tor zur Hölle sein. Wir haben es leider nicht gefunden, da es zugemauert wurde, bewusst zugemauert wurde. Und man sieht auch an den ganzen Symbolen in dieser Kirche, das ist ja eine kleine Kapelle dann unten drunter, an den ganzen Symbolen sehen wir die Darstellungen, wo Dämonen im Zaum gehalten werden. Ja? Das ist sehr, sehr faszinierend. Und da fragt man sich, ja, was steckt da dahinter? Ja?
Leider nicht gefunden, das Portal zur Hölle. Leider. Werner, was passiert, wenn ihr das Portal zur Hölle findet?
Nun, dass wir es finden, ist wohl schon dadurch ausgeschlossen, dass es zugemauert ist oder mit einer Platte bedeckt. Aber man kennt ja die Lage ungefähr. Und es spielt für uns auch keine Rolle. Wir würden also nicht hineinsteigen, vermute ich.
Sehr gut.
Denn auch da hört man die gruseligsten Geschichten aus der Vergangenheit. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber wenn wir es in etwa lokalisieren können, dann spielt es keine Rolle, ob wir hineingehen, wenn wir mit unseren Geräten messen. Denn die Auswirkungen, die gehen doch in einem gewissen Radius auseinander. Vielleicht kann man oben drüber in den Hof sich begeben. Dann wären wir natürlich unmittelbar dran, würden auch testen, ob es da Veränderungen im GPS-Signal gibt. Das sind Dinge, die könnten auf Gravitationsanomalien hindeuten, wie wir sie auch am Untersberg möglicherweise haben oder an anderen Stellen. Also das wäre unser Ziel. Und ich denke schon, dass wir da recht nahe kommen. Und ja, mit dem Hineinsteigen, da gibt es also so eine schöne Geschichte, die habe ich neulich gehört. Man hätte in früher Zeit, als das noch offen war, da wollte man also auch wissen, was ist da drin, ja? Und warum ist das so gruselig, warum fürchten sich die Leute davor? Und da hat man einem Sträfling gesagt, also pass auf, wenn du dich an einem Seil hier runterlässt oder wir lassen dich runter und du sagst uns dann, was da unten ist, dann bist du frei. Und das ist natürlich verlockend, so eine Aussicht. Und er ist auch darauf eingegangen. Und man hat ihn hinuntergelassen, bis er dann fürchterlich geschrien hat. Daraufhin hat man ihn wieder hochgezogen und er hatte anschließend schneeweiße Haare.
Oh.
Und das hätte man angeblich noch mehrfach versucht. Dieser Mann, der ist dann wohl auch in relativ kurzer Zeit verstorben. Man hat aber immer wieder diese Erfahrung gemacht, dass diese Leute, die man hinuntergelassen hat, dass die anschließend Bewusstseinsveränderungen hatten, dass sie schnell gealtert sind und dass sie dann auch bald verstorben sind. Und was jetzt so recht gruselig klingt, das kennen wir als recht zeitnahe Geschichte von einem anderen Ort, an dem wir regelmäßig forschen, nämlich in Südfrankreich in den Pyrenäen an der Domaine de la Salze, wo genau etwas Ähnliches offenbar dem Mann passiert ist, der bis 2002 dort wohnte, bis zu seinem Tod, über Jahrzehnte hinweg. Das war der Jean de Remy, über den ich auch schon ein Buch herausgegeben habe, zusammen mit dem Udo Witz, der dort lebt und der Zugang zu den ganzen Aufzeichnungen von dem Jean de Remy hat. Und der soll dort auch in einen Schacht eingestiegen sein und anschließend mit schneeweißen Haaren herausgekommen sein. Das hat auch seine Witwe, die erst letztes Jahr verstorben ist, dem Udo erzählt und bestätigt. Und der Jean hat diesen Einstieg für lange Jahre noch überlebt, ist erst im Alter dann verstorben. Aber sein Sohn mit einem anderen Franzosen vom Verteidigungsministerium, vom Geheimdienst, ein gewisser Varache, den ich auch in dem Portalebuch erwähnt habe, die sind dort eingestiegen und sind beide in relativ kurzen Zeitabständen verstorben, offenbar an Krebs. Also es ist schon große Vorsicht geboten beim Umgang mit diesen Portalen, nenne ich sie mal, oder Schächten oder Öffnungen, wobei wir auch in Frankreich auf der Spur noch dieser Öffnung sind. Der Jean hat nie verraten, wo das war, außer seinem Sohn wusste es keiner und der lebt ja nicht mehr. Aber wir sind da auf der Spur, werden aber auch dort sehr vorsichtig sein, wenn wir die Stelle gefunden haben. Also wir haben jetzt eine Vermutung und hoffen, dass wir auch bald mal wieder nach Frankreich fahren können.
Du berichtest von den Leuten, die da eingestiegen sind und mit schneeweißen Haaren wieder rausgekommen sind. Haben diese Leute denn jemals berichtet, was sie gesehen haben?
Also von Schloss oder Burg Huska, da weiß man es nicht. Da kenne ich nur die Überlieferung so, wie sie wiedergegeben wurde. Und der Jean de Remy in Südfrankreich, der hat also wohl bewusst nichts gesagt. Er hat auch seiner Lebensgefährtin oder Frau gegenüber behauptet, er würde die Stelle nicht mehr wiederfinden, was aber offenbar nur diese Behauptung diente wohl dem Schutz anderer, dass also keiner dort, dass keinem dort das Gleiche widerfährt. Er wusste wohl, wie gefährlich das ist, dass was dann eben halt auch seinem Sohn widerfahren ist. Er muss auch sehr aufgebracht gewesen sein, als er hörte, dass sein Sohn mit diesem gewissen Varache dort drinnen war und das wohl zu Recht. Schilderungen hat er auch seiner Lebensgefährtin gegenüber, der er viel erzählt hat, keine gegeben.
Markus, was denkst du über diese Berichte?
Nun ja, ich kann jetzt nur andocken an deine Frage. Gibt es Berichte hierzu? Wir haben zum Beispiel im Schloss Huasca, haben wir im Prinzip, natürlich gibt es da die Gerüchte und die Vermutungen, dass etwas dort ist und dass die Hölle, der Abgrund zur Hölle dort ist. Interessant haben wir jedoch in den Recherchen, in den Zentralarchiven gefunden, dass ein gewisser Paramount Folgendes schriftlich niedergehalten hat. Und zwar sagt er aus, dass es dort als Zeitzeuge in einen Korridor im Huasca gegangen ist und ja, tatsächlich solche Wesenheiten wie Monster und andere Wesen gesehen hat und so ein Höllenloch beschreibt. Ebenso schildert dieser in der Schrift, die er niedergeschrieben hat, verschiedene Korridore, die vom Schloss wegführen, in andere Gebäude, die sich zum Teil kilometerweise erstrecken und ja, auch von Übergängen in anderen Welten. Nur das war es auch schon. Das ist das Einzige, was wir gefunden haben in Bezug auf Huasca, was schriftlich niedergeschrieben wurde. Der Rest sind Erzählungen, der Rest ist im Volksglauben verankert. Ja. Und ja.
Es erinnert mich alles sehr an einen meiner Lieblingsschriftsteller, an H.P. Lovecraft, wenn ich das so höre. Das klingt alles sehr nach Geschichten von H.P. Lovecraft.
Also man muss ja sagen, diese Stories von Lovecraft, die fließen ja bei mir in den Forschungen ebenso mit ein.
Das ist interessant.
Denn diese Lovecraft, das ist ein Riesenthema, da könnte man noch 3 Podcasts drüber machen. Denn dieser Lovecraft, der beschreibt in seinen gänzlichen Horrorromanen im Cthulhu-Mythos, ja, beschreibt ja der nichts anderes, der beschreibt genau das, von was wir die ganze Zeit reden. Ja. Natürlich auf eine Romanform, auf Basis von Romanen, aber es sind sehr wohl Dinge drinnen, die auch heute von Geheimbünden verwendet werden, von Riten, ja, von diversen Aufsagungen in magischen Ritualen, und das ist eine sehr faszinierende Sache. Und vor allem auch wieder auf Huasca zurückzukommen mit diesen Berichten, und das haben wir am Untersberg ja auch schon gehabt, wie ja bekannt im Zweiten Weltkrieg, die okkulten Forschungen und die Niederlassungen, und die haben wir auch in Huasca gehabt. Im Zweiten Weltkrieg, wo die Wehrmacht im Prinzip, ja, die Nazis diese Burg für diverse Experimente genutzt hat und in weiterer Folge auch eine Zentralbibliothek eingerichtet hat dort für Juden- und Freimaurerbücher, die es aber heute nicht mehr gibt.
Eine kurze Frage noch zu Lovecraft, weil es mich einfach sehr interessiert. Glaubt ihr, ihr kennt ja beide offensichtlich die Geschichten von Lovecraft, ganz klar. Glaubt ihr, dass bei Lovecraft alles wirklich nur Fiktion ist oder dass Lovecraft bei Lovecraft mehr dahinter steckt als nur pure Fantasie?
Meine persönliche Meinung ist, dass vom Lovecraft sagt man ja, der ist wahnsinnig geworden, ja, oder er war wahnsinnig. Mhm. Ich sage heute, oder vielleicht können wir in heutiger Zeit überhaupt sagen, was ist ein Wahnsinn, ja? ist das nicht schon irgendwo Normalität? Nein, also meine persönliche Meinung ist, dass dieser Lovecraft Zugänge hatte zu Welten, zu Dimensionen, zu Parallelen, ja, die, was wir heute vielleicht schon etwas mehr verstehen und zur damaligen Zeit noch gänzlich gar nicht verstanden wurden. Ja. Und also ich glaube schon, dass da ein Funken Wahrheit drinnen ist, ein großer Funken sogar.
Mhm. Werner, wie siehst du das?
Ja. Ja? Ja, davon bin ich auch überzeugt. Und Lovecraft, der hat auch in einigen Werken Themen aus der Paleoceti-Forschung oder die erst seit der Paleoceti-Forschung überhaupt bekannt sind, hat er da einfließen lassen. Also Paleoceti, die Suche nach außerirdischem Leben in unserer frühen Geschichte. Und ich denke, da bestehen auch Zusammenhänge zwischen dem, was wir jetzt machen, und dieser Paleoceti oder auch aktuelle UFO-Forschung, und der Lovecraft, der muss darüber auch einiges gewusst haben.
Was denkt ihr, woher dieses Wissen kam?
Das ist eine gute Frage.
Ja, das ist eine gute Frage, woher das kam, wenn man davon ausgeht, ja, von dem, was wir heute wissen, dann könnte er ohne weiteres Portale durchschritten haben oder sein Wissen von Besuchern bekommen haben, die aus Portalen kamen oder auch ich sage, Zeitreisen gemacht haben, wobei für mich das Thema Zeitreisen, Portale in einem engen Zusammenhang steht. Ich sehe das nicht getrennt, denn auch die Zeit, ja, Parallelzeiten, frühere Zeiten sind offenbar durch Portale zu erreichen. Mhm.
Sehr interessante These.
Ich bin ja auch nur am Rande. Ich bin ja seit geraumer Zeit in einem Verein, ja, und zwar im J.P. Lovecraft-Verein, also Cthulhu-Verein. Ja. Da gibt es bei uns so eine kleine Nerd-Gruppe, ja, so nenne ich sie immer. Und da sitzen ein paar Leute zusammen und die spielen halt diese Brettspiele und erforschen gemeinsam, ja, was hat sich dieser Lovecraft damals gedacht, als er das geschrieben hat. Ja. Das ist so eine kleine eingeschworene Gruppe. Und ich muss immer lachen, denn ich habe mich auch letzte Woche wieder mit einem Freund von mir getroffen und das Spannende ist das, ich habe zu ihm immer gesagt, naja, seitdem ihr den Cthulhu-Spruch aufgesagt habt, seitdem sind wir im Lockdown. Und das war nämlich eine Woche, bevor der Lockdown letztes Jahr begonnen hat, hatten wir in Oberösterreich eine Cthulhu-Lesung, ja, wo zwei befreundete Kollegen von mir eben so einen rituellen Spruch vorgelesen haben und den sehr schön inszeniert haben. Ja. Das war eine Kunstveranstaltung. Ja. Aber das Spannende ist das, sie haben mir berichtet von dieser Geschichte der gelben Königin. Ja. Die kenne ich selber noch zu wenig. Da dürfte Lovecraft von der gelben Königin geschrieben haben. Ich habe mir das Buch schon bestellt und da beschreibt er schon die Grundzüge von Corona.
Oha. Oh. Das ist interessant.
Ja, das habe ich auch sehr interessant gefunden. Und ja, ich muss mir das Buch selber noch genauer ansehen, ja.
Werner, nochmal, ich möchte mal kurz zurückkommen auf das Video, das ich vorhin von dir gesehen habe. Portale, eine persönliche Erfahrung. Kannst du vielleicht nochmal kurz anschneiden, was du da erlebt hast?
Ja, natürlich, das ist eigentlich recht schnell erklärt. Das war etwa vor 40 Jahren. Ich war noch nicht so aktiv in dieser Forschung und wusste von all dem noch nicht viel. Da bin ich mit meiner damaligen Ehefrau von Belgien aus, von Brügge aus, nach Calais gefahren. Wir wollten uns die Hoovercrafts anschauen, die damals noch gefahren sind nach England, diese Luftkissenfähren. Und kurz vor Calais, auf so einer Nationalstraße, recht nah an der Küste, kurz vor Calais, hielten wir an, weil eine Seitenstraße abging und da war eine ganz merkwürdige Szenerie zu sehen. Da waren Häuser, das waren Backsteinbauten, unverputzt, auf jedem Haus rauchte ein Kamin und da hing Wäsche, die Straße war weder gepflastert noch geteert. Und da waren Kinder, die spielten da. Ich glaube, die hatten nicht mal Schuhe an. Die sahen ärmlich aus für unsere heutigen Verhältnisse. Und das war auch unser erster Eindruck. Wir dachten, das ist ein Armenviertel in so einem vor Calais, vor einem Vorort noch. Und wir waren so ein bisschen distanziert. Wir wollten nicht näher gehen. Also die Häuser fingen so etwa nach 40, 50 Meter an. Und standen links und rechts der Straße. Wir wollten da nicht näher rangehen. Wir mit unserem großen Auto, sage ich mal, und diese armen Leute wollten denen dann nicht auf die Pelle rücken. Aber ich machte ein Foto, damals noch mit meiner Sucherkamera auf Celluloid. Als wir dann zu Hause waren und der Film war entwickelt, war zwischen den letzten Fotos, die ich gemacht hatte, noch in Belgien, und den Fotos von den Hoovercrafts, war nichts. Also der Foto hatte ausgelöst. Das Celluloid war, ich kann es nicht mehr sagen, schwarz oder weiß, denn ich habe es nicht mehr. Es ist mir leider verloren gegangen. Aber es war nichts zu sehen. im nächsten Jahr haben wir wieder ein paar Tage in der Gegend Urlaub gemacht und haben gesagt, komm, lass uns das nochmal anschauen. Wir fahren da nochmal hin. Uns ging das nicht aus dem Sinn, beiden. Und wir sind wieder diese Strecke gefahren und nach dem Ort Valdam, den es da gibt, das ist also ein kurzes Stück vor Calais, und auf der Strecke bis Calais, wir konnten schauen und suchen, wie wir wollten. Diese Häuser waren nicht mehr da. Es war nur noch ein Brachlandfeld, Acker, also der war nicht mal bepflanzt, einfach sandige Boden. Und wir haben uns da umgeschaut und haben uns gewundert, was ist hier passiert, kamen dann zu dem Schluss, immer noch in der Annahme, das war ein Armenviertel, das haben die abgerissen. Das haben sie aus irgendeinem Grund im Erdboden gleich gemacht, die Leute vielleicht irgendwo in Wohnsilos gesteckt, was weiß ich. Das war die einzige Erklärung, die wir hatten. Bis ich dann später weiter überlegt habe, es ging mir nie aus dem Sinn und ich dachte, wir haben vielleicht hier in eine frühere Zeit geschaut. Denn diese armen Leute und diese Häuser unverputzt, Straße nicht gepflastert, das sah eigentlich aus wie eine Zeit vor unserer. Und daraufhin habe ich jetzt, nachdem ich das Erlebnis in dem Buch beschrieben habe, habe ich recherchiert anhand von alten Karten, altes Kartenmaterial und habe dabei festgestellt, dass es hier im 18. Jahrhundert tatsächlich zwischen Valdam und Calais nochmal eine noch kleinere Ansiedlung gab mit dem Namen Petit Val. Und die muss irgendwann nach dem 18. oder im 19. Jahrhundert muss die verschwunden sein. Also man nennt sowas, gibt es ja bei uns auch in Deutschland und wahrscheinlich überall in unseren Regionen, das nennt man Wüstungen. Das heißt, das sind Siedlungen, die irgendwann aufgegeben wurden und von denen heute einfach nichts mehr zu sehen ist. Wenn man graben würde, würde man vielleicht Fundamente finden. Aber diese Wüstungen, die sind einfach verschwunden. Und so etwas müssen wir dort gesehen haben, denn es gab wirklich auf dieser Strecke vor über 200 Jahren Häuser. Eine kleine Ansiedlung.
Du sagst, das war vor knapp 40 Jahren.
Ja.
War das dein Einstieg in die ganze Geschichte? Oder war der schon
da?
Nein.
Nein, also mit all diesen Dingen beschäftigt, zumindest als Leser von Büchern, habe ich mich vorher schon. Ich hatte vielleicht auch schon da über solche Geschichten gelesen. Da gibt es ja doch einige, die ähnlich abgelaufen sind, die also auch immer wieder in der Literatur auftauchen. Aber ich habe das seltsamerweise gar nicht damit in Zusammenhang gebracht, sondern erst später, nachdem ich immer wieder solche Sachen gelesen habe, bei Autoren, die in unseren Kreisen bekannt sind, die sich auch mit solchen paranormalen Dingen beschäftigen, ganz ernsthaft. Und da dachte ich dann, ja, das ist mir doch selbst damals passiert und habe dann nochmal überlegt und die Szenerie hat sich mir auch so eingeprägt, dass ich sie auch heute noch so gut beschreiben kann. Und das war in den 80er Jahren und dann habe ich mich aber eher mit dem Paleoceti-Thema, also Erich von Däniken, diese Richtung beschäftigt und später erst festgestellt, das spielt alles ineinander, diese Dinge. Man muss es als Gesamtheit sehen.
Ja, sehr spannend. Das, von dem du eben berichtet hast, was du gesehen hast und dann später einfach nicht mehr da war, ist dir bekannt von anderen Leuten, die dasselbe berichtet haben, die das auch gesehen haben und dann später nicht mehr?
Meinst du jetzt genau an diesem Ort?
Genau an diesem Ort, ja.
Nein, von diesem Ort ist mir nichts bekannt, keine derartige Erzählung. Eine ganz alte Bekannte, die rief mich an, nachdem sie das Buch gelesen hat und auch das Video gesehen hat und sagte, sie hatten auch eine seltsame Erfahrung, etwa bei Calais, aber auf der anderen Seite, also auf der westlichen Seite von Calais. Wir kamen ja von Osten aus Belgien her Und sie hatten mit dem Wohnmobil vor vielen Jahren eine ähnlich merkwürdige Erfahrung. Sie sagt dann, da standen plötzlich Hinweisschilder, die auf Dinge hingewiesen haben, die sie überhaupt nicht lokalisieren konnten. Und sagt, ja, vielleicht ist uns ja da etwas Ähnliches passiert. Aber wie gesagt, es war dann doch ein ganzes Stück weiter weg. Nicht diese Häuser.
Und wieder muss ich sagen, dass es mich sehr an H.P. Lovecraft erinnert. Ich kann nichts dagegen tun. Es ist wirklich Wahnsinn. Markus, sind dir diese Orte auch bekannt? Sind diese Orte für dich auch interessant?
Ja, also grundsätzlich natürlich ja. Die Orte, die der Werner da jetzt erklärt hat, die sind auch vom Grundbegriff auch bekannt. Es gibt ja so vieles. Und das ist tatsächlich so. Es ist nicht nur der Untersberg, der in den letzten Jahren in den Medien breitgetreten wurde. Du kannst ja vor der eigenen Haustüre Dinge finden. Ich selber zum Beispiel wohne in Wels, Oberösterreich. Das ist ein Schottergebiet, ja, ein Schwemmgebiet, eine Stadt mit einem Landteil. Und ich habe immer gesagt, Wels ist ein Schotterhaufen, da gibt es nichts zu finden. Da musst du in die Berge, da musst du nach Salzburg und da musst du ins Ausland, dass du verrückte Dinge findest. Doch das ist nicht so. Ich bin zum Beispiel letztes Jahr zufällig habe ich mit einem alten Förster gesprochen über alte Mythen und Legenden. Und da ist was ins Rollen gekommen. Ich habe recherchiert und was wir da ausgegraben haben in der eigenen Stadt, was bis dato unbekannt war, ja, das ist faszinierend. Und da gibt es sehr, sehr viele Orte, viele Plätze, wie auch ja, das letzte Thema am Dreisesselberg. Und ja, dieses ganze Thema, das wird mich wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht loslassen, da es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt.
Werner, du bist ja Buchautor und du forschst ja auch. Ist es richtig, wenn man dich als Portalforscher bezeichnet?
Das war ja erst die Entwicklung der letzten, sagen wir, 2-3 Jahre, die darauf auf dieses Buch dann hinführte. Aber wir haben inzwischen noch so viel Material bekommen und wir sind sicher, meine Forschungs- und Autorenpartnerin und ich, dass wir hier weitermachen. Und ich würde schon sagen, ja, ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der so vermessen ist und sagen würde, ich bin jetzt der Portalforscher. Aber ich habe auch wir haben beim Recherchieren festgestellt und beim Lesen, dass das, was wir jetzt zusammengetragen haben in dem Buch Portale, dass das eigentlich schon sehr viel ist gegenüber dem, was bisher bekannt war. Wir haben hier also schon, möchte ich sagen, ein bisschen Pionierarbeit geleistet. Und auch wenn es ganz viele Berichte über diese Dinge gibt, würde ich sagen, wir waren jetzt die Ersten, die diese Sachen alles so in den Zusammenhang gebracht haben und die auch Technik und Physik mit einfließen lassen. Wenn man mal absieht von den amerikanischen Forschern, die hier im Geheimen militärische Forschungen betreiben, auch das habe ich im Buch erwähnt und beschrieben. Und all das, was wir jetzt noch vorhaben, würde ich sagen, das läuft darauf hinaus, dass das zumindest für die nächsten Jahre unser gesetztes Forschungsziel ist, die Portalforschung, ja.
Und für euch als Portalforscher ist für euch auch das Bermuda-Dreieck interessant, interessiert mich jetzt.
Das Bermuda-Dreieck wäre mit Sicherheit interessant, wenn man dort forschen könnte, dürfte. Es gehört ja zu einem dieser schrecklichen Wirbel, die es auf der Erde geben soll. Wir haben zum einen diese kleinen Portale Untersberg und Untersberg, Hauskar, vielleicht in Belgien, in Frankreich auf jeden Fall, das dürfte schon ein etwas größeres sein. Aber dann gibt es diese sogenannten ganz großen Portale, diese schrecklichen Wirbel. Und dazu gehört tatsächlich das Bermuda-Dreieck. Das würde uns also schon mal interessieren. Und naja, nicht zu vergessen, in unseren Augen eines der Portale ist der Dyatlov-Pass, über den ich mit einem anderen Geschäftspartner zusammen vor 2 Jahren ein Buch veröffentlicht habe, in Romanform, aber mit unserer Erklärung der Geschichte am Dyatlov-Pass.
Kannst du über diesen Dyatlov-Pass ein bisschen mehr erzählen?
Ja, natürlich. Wir haben uns ja doch intensiv damit beschäftigt. Das war 1959. Da ging eine Gruppe von 9 Studenten, es waren nicht alles Studenten, aber das meiste davon, Wanderern los und wollten eine Winterwanderung im Ural machen, eine Schneewanderung. Und die kamen nicht zurück. Man hat sie dann in einem schrecklichen Zustand gefunden, als man Suchtrupps losgeschickt hat. Das geht bis dahin, dass einer Teilnehmerin die Zunge herausgetrennt war. Einigen fehlten die Augäpfel. Sie hatten schwerste innere Verletzungen. Die Obduktionsberichte sagen so, als wären sie vom LKW angefahren worden. Und das im Zusammenhang mit Leuchterscheinungen, die dort immer wieder gesehen werden. Der Berg Otorten, das heißt in der Landessprache der Mansen, die dieses Gebiet bewohnen, die meiden diesen Berg, weil sie in der Landessprache heißt der Name, geh nicht dorthin. Und auch der Kollat Sjachel, der gegenüberliegende Berg, also da ist das Ganze passiert. Das bedeutet in der Landessprache Berg des Todes. Und auch die Menschen dort, diese indogene Bevölkerung, auch die sprechen von Leuchterscheinungen, von leuchtenden Kugeln am Himmel. Auch die berichten von Jägern in der Vergangenheit, die dort zu diesen Bergen gegangen sind und nie mehr wiederkamen. Man erzählt von verstümmelten Tieren. Und da denke ich ja an die Cattle Mutilations, an die Tierverstümmelung, die ähnliche Verletzungen haben wie diese Wanderer, nämlich fehlende Zunge, fehlende Weichteile, herausgenommene Augäpfel und so weiter. Und ja, wir haben da unsere Geschichte in Romanform verpackt, weil wir gesagt haben, das ist also ein echter Krimi, was dort passiert ist, was letzten Endes zwar als Unfall erklärt wurde, beziehungsweise die Staatsanwaltschaft hat recht schnell eine Erklärung gefunden und hat gesagt, die sind etwas begegnet, dem sie nichts entgegensetzen konnten, so sinngemäß. Und auf den letzten Bildern der Filme, die hatten hochwertige Fotoapparate, Kameras dabei, diese Studenten, da spricht also alles oder einiges gegen eine einfache Wanderung. Wir sind der Meinung, die wurden dorthin geschickt und sollten Beobachtungen machen, denn die letzten Bilder, die zeigen tatsächlich eine riesige leuchtende Kugel.
Vielleicht ein UFO.
Möglicherweise, wobei die Frage ist, woher kommen diese UFOs? Kommen die wirklich von weit entfernten Sternen, wo man ja immer noch nicht die Frage geklärt hat, wie lange sind sie unterwegs, geht das überhaupt? Oder kommen sie aus einer anderen Dimension, so wie es ein Dokument des FBI aussagt, was wir auch im Zuge unserer Recherchen gefunden und ausgewertet haben. Das ist öffentlich zugänglich, man muss nur wissen, wo man diese Dokumente findet. Und da hat nämlich das FBI in den 1940er Jahren, das war nach dem Roswell-Vorfall, da haben die wirklich die Bevölkerung aufgerufen, alles zu melden, was irgendwie in der Luft rumfliegt und nicht erklärbar ist. Und haben diese Dokumente gesammelt und das Ganze lief also wirklich beim obersten FBI-Chef zusammen. Das war hoch angesiedelt und die haben auch da ein Dokument drin, worin erklärt wird, einer, der das eingeschickt hat, man weiß nicht, ob es ein Wissenschaftler war oder wie er zu den Informationen kam, dass diese Flugobjekte nicht von weit her kommen, sondern dass deren Dimension sich mit unserer quasi überschneidet.
Sehr interessant. Für mich als UFO-Enthusiasten natürlich wahnsinnig interessant. Markus, für dich sicher auch sehr interessant, der Jatloff Pass.
Naja, der Jatloff Pass, ja, natürlich. Also ich wollte selber schon hin, aber es ist sich leider noch nicht ausgegangen. Denn ja, wie der Werner schon sagt, da kann ich nur andocken, denn diese Dimensionserzählungen oder Parallelerzählungen, das haben wir selbst am Untersberg erfahren. Das habe ich auch bei mir damals in den Büchern beschrieben, wie wir den Forschungen hinterher sind und einfach uns gefragt haben, was kann das sein und wie wir das eben schon behandelt haben in den anderen Podcasts. Und da sind wir auf Tagebuchaufzeichnungen gestoßen, die ebenso bestätigen, dass Versuche unternommen wurden, Rituale gemacht wurden, auch aus der Weltkriegszeit heraus, dass einfach versucht wurde, diverse Dimensionen zu öffnen, beziehungsweise zwei nebeneinander liegende Dimensionen zu verschmelzen. Ja? Und da wird es aber verrückt. Da wird es echt verrückt und deshalb bin ich auch froh, dass speziell am Untersberg ich immer meinen Kollegen dabei habe, der auch in der Quantenphysik da sehr bewandert ist, den Klaras, der mir da auch immer sehr viel Aufschluss dazu gibt und der immer wieder sagt, lieber Markus, es ist doch alles schon bekannt, nur wird es nicht angenommen. Diese Dimensionsreisen in Quantenebene, diese Quantenphysik im Allgemeinen, das ist doch alles schon vorhanden und da wird es eben spannend und deshalb interessiert mich das auch so und deshalb bin ich immer wieder dabei, hier zu publizieren, hier zu forschen, denn ich denke einfach, das müssen die Leute einfach erfahren, ja, die es interessiert.
Ja, das Buch von Werner Beetz heißt Jatloff, Aufklärung der unheimlichen Begebenheit. Wer da Interesse hat. Auf Amazon kann man das bestellen. Sehe ich gerade in deinem Shop. Du hast hier einen Amazon-Shop. Ganz interessant. Ich habe vorhin schon mal reingeguckt. Und auch das Buch Portale. Eine Spurensuche in Vergangenheit und Gegenwart. Magst du aus diesem Buch vielleicht noch ein bisschen was erzählen oder über dieses Buch?
Ja, ich habe ja jetzt schon einiges aus dem Buch berichtet. Ich muss jetzt gerade überlegen, was habe ich noch ausgelassen. Ja, unsere die Zusammenhänge, vielleicht kann man da noch mal drauf eingehen. Ich erwähnte vorhin schon die Anomalien bei Templerkirchen und Templerkapellen.
Ja, sehr gerne.
Darauf sind wir schon vor etlichen Jahren gestoßen in Deutschland bei einer Kapelle, die wir im Zuge unserer Forschungen für Kräfte aus dem Nichts mehrfach untersucht haben. Das ist die Drüggelter Kapelle im Sauerland. Und da haben wir festgestellt, beziehungsweise nicht wir haben das entdeckt, wir haben es nur nachvollziehen können, dass die merkwürdige geomantische Eigenschaft hat. Also für Radiästheten ganz interessant ist, wenn man da mit der Route geht, da scheinen Kraftlinien sich zu kreuzen, die aber durch die Kapelle zerschnitten, abgesetzt und versetzt werden. Und das haben wir dann in der Folgezeit auch an anderen Templerkapellen und Kirchen immer wieder erlebt. Wir haben in Drüggelte sind es 12 Säulen. In Frankreich haben wir eine Kirche untersucht, die ist siebeneckig, ein gleichmäßiges Siebeneck, also ganz interessant, aber alle mit dem gleichen Effekt. Und dadurch kamen wir darauf, dass die Templer diese Kirchen und Kapellen vielleicht gar nicht so sehr für sakrale Zwecke angelegt haben. Wir haben gesagt, die mussten das doch und die haben doch da irgendetwas untersucht, erforscht und ergründet. Und da führte dann eben auch die Spur nach Südfrankreich. Und in diese Region und dass die also eventuell mehr wussten, auch über diese Kräfte, über diese physikalischen Kräfte, vielleicht sogar über die Portale. Und das wird auch in der Literatur bestätigt. Manche verarbeiten es auch in Romanform. Auch das hat uns interessante Hinweise gegeben. Und natürlich auch die Frage, Markus erwähnte auch jetzt schon ja mehrfach die Forschungen der Nazis in dieser Zeit. Und aus dem Dokument des französischen Geheimdienstes, was ich übrigens im Original einsehen konnte, und die Scans in dem Buch, das sind Originalfotografien, die ich von einer der Ausfertigungen gemacht habe. Da wird auch bestätigt, dass ein Forschungsschwerpunkt der Nazis eben dieses Gebiet dort war. Und vielleicht ist bekannt der Name Otto Rahn. Er wird ja so als Gralssucher der Nazis bezeichnet, wobei er eigentlich erst nach seinen Forschungen zur SS gelangte. Also das muss aus anderem Antrieb erfolgt sein. Und auch da sind wir drauf gestoßen. Nun gehen wir in der Zeit noch einen Schritt zurück, dass noch vor dieser Zeit Menschen sich für diese Portale, für diese Zugänge zur Unterwelt, hat man es damals noch bezeichnet, Agatha und wie sie alle heißen mögen oder wie man sie auch in den verschiedenen Regionen nennen mag, dass die sich dafür interessiert haben. Und das hat wohl auch eben die Forscher der Nazis auf die Spur gelockt. Und wie Markus sagt, es ist schon auffällig, dass die überall dort tätig waren, wo wir heute solche Anomalien finden, oder an den Hauptorten, sage ich mal, nämlich am Untersberg, in Südfrankreich, in den Pyrenäen. Und ein Hinweis aus diesem Dossier des französischen Geheimdienstes geht hervor, auch in Tibet. Und das wissen wir ja nun auch, dass die dort eine Expedition hingeschickt haben. Die haben die Gesichter der Tibeter vermessen, angeblich um Verwandtschaften zu den zu ihren Ahnen zu ermitteln oder wie auch immer, solche verrückten Ideen. Aber möglicherweise waren die auch dort noch in anderer Sache tätig und haben auch dort nämlich Richtung Agatha oder Agathi geforscht, die Zugänge zur Unterwelt.
Sehr interessant. Markus, möchtest du vielleicht da noch anknüpfen?
Ja, Zugänge zur Unterwelt. Da kann ich, oder nach Agathi Shambhala, da kann ich auch von meiner Erfahrung nur sagen, dass viele solche Plätze, die wir gerade angesprochen haben, Untersberg oder Huasca oder auch Tibet oder auch Dreisesselberg, den wir damals schon hatten, und viele, viele andere Plätze, dass dort immer wieder auch berichtet wird, dass es Zugänge zu der inneren Erde geben soll. Ja. Und das ist ja wohl auch ein spannendes Thema, das ich damals auch aufgegriffen hatte in meinen Untersberg-Forschungen, die ich in Form von Romanen berichtet habe, wo ich auch das Thema Shambhala aufgegriffen habe und mich ein bisschen auseinandergesetzt habe mit den Forschungen aus der Nazi-Zeit heraus. Und da ist mir eines aufgefallen, als ich mit ein paar Geheimbünden über das Thema gesprochen hatte, ja, dass das im Prinzip meiner Erkenntnis nach nicht ein Loch in die innere Erde ist, wo unsere Erde hohl ist. Da gibt es ja viele, viele Theorien dazu. Ich habe da eine etwas andere Sichtweise bekommen, als ich diese ganzen Dinge zusammengetragen habe und mit den Leuten gesprochen habe. Und da bin ich wieder genau in dem Thema drinnen, Akupunkturpunkte der Erde, wie wir es schon gehabt haben, oder Matrix, ja, ein Konstrukt, das uns alle zusammenhält, ein Energiekonstrukt. Und da wird auch gesagt in Geheimlehren, ja, in der Alchemie oder in der Freimaurerei, da gibt es eben Symbole oder Symbolkräfte, die das wunderschön beschreiben, die den Zugang zu anderen Dimensionen, wie aber auch zu einer inneren Erde, ja, so wie wir das dann immer wieder hören, wunderschön beschreiben, und wo es immer wieder um das Thema geht, das ist eine andere Dimension. Und da bin ich auch schon wieder bei J.P. Lovecraft, ja, denn der schreibt von selbigen. Ja. Also das ist für mich eine wunderschöne Parallele mit sehr, sehr vielen Zusammenhängen, und ja, das macht es einfach spannend.
Es ist wirklich interessant, wie wir immer wieder auf H.P. Lovecraft kommen am Ende. Sehr, sehr spannend. Das ganze Thema ist sehr spannend, interessiert mich wirklich sehr. Ich werde mir jetzt auch von Werner, auf jeden Fall werde ich mich eindecken mit Werners Büchern. Das interessiert mich wirklich sehr, das Ganze. Werner, wenn ich anfangen möchte, deine Bücher zu lesen, mit welchen fange ich am besten an?
Also, wenn es um diese Thematik geht, dann empfehle ich als erstes Kräfte aus dem Nichts, weil wir da auch unsere Arbeitsweise beschreiben mit den Messungen. Und weil es auch da schon um die Templer, um die Kraftorte geht und darin erklären wir und darin erkläre ich auch, wie wir überhaupt zu den Überlegungen kamen, mit solchen Methoden das zu untersuchen. Und die Geschichte von dem Jean de Rigny mit seinem außerirdischen Kontaktmann, das ist ja nun eine ganz nicht eine ganz andere, aber das ist ein Teilbereich. Das ist Riss in der Matrix und das letzte eben jetzt Portale. Also die sind so ein bisschen im Zusammenhang zu sehen, wobei Riss in der Matrix, das kann man separat auch betrachten. Da geht es ja um die Erlebnisse eben dieses Jean de Rigny, über den ich vorhin auch schon erzählt hatte, und insbesondere über seine Kontakte zu einem UFO-Kommandanten,
Oha.
der ihm im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Informationen aus dem Bereich Physik und Mathematik gegeben hat. Und der Chong hat die aufgezeichnet. Und in dem Buch Riss in der Matrix haben wir diese Aufzeichnungen A als Scan im Original handschriftlich veröffentlicht und die Übersetzungen dazu. Und das hat also auch schon ein wenig Aufmerksamkeit erregt, weil Wissenschaftler, die sich nun wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen, die das nicht ablehnen, die haben uns bestätigt, da drinnen stecken Ansätze für mathematische und physikalische Probleme, auf die sie noch gar nicht gekommen sind und fragen sich eben auch, woher der schon das wusste, wie er darauf gekommen ist. Er war zwar ein Ingenieur, aber das war kein Quantenphysiker und kein Mathematiker. Denn Dinge, die den Mathematikern heute noch ein Rätsel sind, so sagte der zum Beispiel, er sagte ja, in diesen Aufzeichnungen steckt ein Lösungsansatz für Schrödingers Gleichung. Er sagt, damit sollten sich Mathematiker mal beschäftigen. Und das deutet also doch darauf hin, dass der Chong uns hier nicht angeschwindelt hat, sondern dass er hier wirklich ein Wissen niedergeschrieben hat, was er damals eigentlich noch gar nicht haben konnte.
Also, ich muss sagen, das ganze Thema ist wirklich, wie schon gesagt, sehr, sehr spannend. Wir sind leider jetzt schon am Ende angekommen. Die Stunde ist rum. Das ist so das Limit, das wir hier haben. Ich werde die Bücher von euch beiden natürlich, wie immer, unter dem Podcast verlinken, dass die Leute da auch sich eindecken können, wenn sie möchten. Und ich bedanke mich herzlich bei euch beiden für diese wahnsinnig spannende Stunde.
Gerne. War
Danke.
sehr interessant.
Dankeschön. Das war nun wirklich eine spannende Stunde mit Markus Elewski und Werner Beetz. Und wer nicht genug von diesem Thema bekommen kann, der besorgt sich einfach die Bücher von Markus und Werner. Ich werde die Amazon-Seiten der beiden in der Podcast-Beschreibung für euch verlinken. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.